nachdem wir jetzt einen Plan haben, was wir heute tun, wollte ich einmal die Arbeit zeigen von Bender. Das ist mein Ausdruck, mit dem ich jetzt schon länger arbeite. Irgendwo habe ich auch so einen richtigen Preprint, den muss ich mal raussuchen, den kann ich dann auch mal zeigen. Und da sieht man, das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Dass wir hier so lange darüber sprechen, liegt daran, dass wir ein bisschen Vorlauf brauchten in der Theorie und dass hier einfach an vielen Stellen nichts steht, sondern dem Autor ist das klar. Er geht davon aus, dass allen, die das lesen, klar ist oder dass sie sonst nicht bis dahin gelesen hätten, wenn sie nicht sowieso schon längst wüssten, was er tut. An vielen Stellen ist es auch so, dass es klar ist und dass man da eigentlich nicht viel hinschreiben muss. Und da kann ich total verstehen, dass man dann sagt, bei einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, das schreibe ich jetzt nicht hin, das würde ich in der Vorlesung erklären, aber hier für meine Kolleginnen und Kollegen erkläre ich das nicht. Die wissen genau, wie das geht. An vielen Stellen ist es so, da hat er völlig recht. Das ist aber eine Vorlesung und deswegen dauert das alles länger und wir tun deutlich mehr als das, was da in der Arbeit steht. Wo ist meine Kreide? So. Ich dachte, dass wir uns erstmal kurz daran erinnern, was eigentlich los ist. Wir wollen den Satz von Bornstein weiter beweisen. Letztes Jahr standen wir an der Tafel. Wir haben also jetzt eine Dieder, zwei Düdorf-Untergruppe. S heißt sie, die hat eine zyklische Untergruppe S0 von Index 2. Da drin gibt es genau eine Involution, das ist die zentrale Involution von S. Die heißt Klein T. Der Zentralisator davon heißt H. O von H, also der größte Normalteil der ungeraden Ordnung von H, kürzen wir ab mit U. Und all diese Notationen nehmen wir uns her in einem minimalen Gegenbeispiel zum Satz von Bornstein weiter. Ziel ist, zu benutzen, dass dann in echten Untergruppen und Faktorgruppen der Satz gilt. Und der Satz sagt im Wesentlichen, dass eine Gruppe mit einer Dieder-2-Sydow-Untergruppe eine D-Gruppe ist, in dem Sinne, wie wir die hier vorher kennengelernt haben. Das heißt, man weiß ziemlich genau, was da passiert. Modulo einem Normalteiler ungerader Ordnung kann man ziemlich genau die Struktur hinschreiben. Und das benutzen wir in echten Untergruppen und Faktorgruppen. Weiterhin haben wir durch die Linearität schon, dass die einfach ist und nicht arisch. Hier steht noch ein bisschen mehr Zeug. Wir haben uns schon klar gemacht, dass man den Zentralisator von T schreiben kann als größten Normalteiler ungerader Ordnung durch S. Dann haben wir uns noch überlegt, dass es nur eine konjugierte Klasse von Involutionen gibt in ganz G. Allerdings haben maximale Untergruppen, die H enthalten, mehrere Klassen von Involutionen. Das habe ich nicht angeschrieben. Werden wir vielleicht nachher irgendwann nochmal drauf zurückkommen. Was ist denn bisher schon passiert? Wir haben uns ein bisschen Eigenschaften von einem minimalen Gegenbeispiel angeguckt, haben die Sachen bewiesen oder zitiert, die hinten rechts stehen. Und dann, jetzt muss ich einmal kurz mein Blatt raussuchen, was haben wir noch? Die Strukturaussagen und so weiter waren alle vorher. Dann haben wir uns eine Situation angeguckt und gezeigt, dass die nicht eintreten kann. Die Situation sah folgendermaßen aus. Mit einer Notation, die wir haben, haben wir uns überlegt, dass es nicht sein kann, dass U und S0 kommutieren, dass gleichzeitig für jedes S aus S, was nicht in S0 liegt, die Menge der in U von diesem S invertierten Elemente einen Normalteil davon bildet und dass für alle nicht-trivialen Teilmengen von so einer Menge von invertierten Elementen der Normalisator in H liegt. Das kann nicht gleichzeitig passieren. Und noch haben wir keine Ahnung, wie man das benutzt. Wir haben das letztes Mal bewiesen mit dem Satz von Brause, Suppe und Bois. Und ich glaube, dass wir heute dahin kommen, dass wir mal sehen, wie man dieses Lemma eigentlich benutzt. Ziel des Restes der Vorlesung ist, mit der Bender-Methode zu arbeiten. Da wiederhole ich auch gleich nochmal, was da los ist. Wir wollen mit der Bender-Methode arbeiten, mit Infektionen, wollen echte Untergruppen von G, speziell maximale Untergruppen, miteinander in Beziehung setzen und wollen immer mehr Resultate zeigen nach dem Motto, bla bla bla, dann liegt der Normalisator immer in dieser einen Untergruppe, die wir schon kennen, oder wir kriegen irgendwelche Strukturaussagen. Und wir wollen auf eine Fallunterscheidung hinaus. Wir wollen darauf hinaus, dass in unserem minimalen Gegenbeispiel G nur einer von zwei sehr klar beschriebenen Fällen eintreten kann. Wenn wir da hingekommen sind, dann wird das, was noch an Zeit übrig ist im Rest der Vorlesung, darüber entscheiden, wie viel ich zu den einzelnen Fällen jeweils noch sage. Ich habe mir aber jetzt erstmal überlegt, mit möglichst vielen Details den Weg dahin zu dieser Fallunterscheidung zu erklären. Es gibt also ein paar Stellen, wo ich kürze, aber das ist wenig. Da ist wirklich sehr viel, sehr ausführlich erklärt, weil die Methoden, die wir da verwenden, in großen Teilen hier schon bekannt sind und man dann einmal sehen kann, wie die richtig schön zusammenspielen. Ich dachte, das sei dann wertvoller, als durchzuhetzen, einfach nur damit Sie alles gesehen haben. Gut, Wiederholung Bänder-Methode. Stand letztes Mal schon an der Tafel. 6,15. Und zwar haben wir da eine maximale Untergruppe A von G und eine echte Untergruppe B von G. Und das schreibe ich jetzt ein bisschen in Telegrammstil. Wir hatten geschrieben, A infiziert B mit diesem Kringelpfeil. Genau dann, wenn eine Untergruppe X existiert, von F von A, mit der Eigenschaft, dass der Normalisator in der Stärke von A von X in B ist. Dann sagen wir A infiziert B. Und was daraus folgt, und niemand das verstärken kann zu, jetzt muss A schon gleich B sein, das ist unter anderem Gegenstand der nächsten Minuten. Wir haben eine Variante davon schon gesehen beim Beweis des P hoch Alpha Bruchwetter-Satzes mit lokalen Argumenten. Die Voraussetzung, die wir da schon stehen haben, möchte ich jetzt noch ein bisschen erweitern. Und damit ich das zitieren kann, heißt das Voraussetzung 6.16. Alles, was wir bereits haben, soll darin versammelt sein. Das war bisher Voraussetzung 6.12. Und das steht an der Tafel. Zusätzlich möchte ich eine maximale Untergruppe M fixieren, in der H drin liegt. Und die Menge der Primteile der Fitting-Untergruppe soll einen Namen bekommen, die soll Pi heißen. Das gilt als Voraussetzung. Es sei H ein Teil in einer Untergruppe M, die maximalen G ist. Warum geht das? Na, weil wir minimales Gegenbeispiel haben. Insbesondere ist T nicht zentral in G, das heißt H ist eine echte Untergruppe und dann liegt H in einer maximalen Untergruppe. So. Und die Fitting-Gruppe von M, naja, möglicherweise ist die 1, dann ist Pi halt die leere Menge. Aber auf jeden Fall ist es immer definiert, die Menge der Primteile von F von M. Und jetzt kommt sozusagen für bestimmt für eine Dreiviertelstunde, mal gucken, Infektionszeug. Wir wollen verstehen, was daraus folgt, wenn M eine Untergruppe L von G infiziert. Was bedeutet das? Was können wir daraus alles schlussfolgern? Wir beginnen mit Lemma 17. So viel Zeug in meiner Hand. Aussagen. Die haben jetzt mit den Primteilern der Ordnung der Fitting-Gruppe zu tun. Deswegen haben wir dieses Pi vorher definiert. Oh, ich glaube, ich möchte noch dazu einfügen. Oh, ich mache ein Notationsfenster. Darf ich ein Notationsfenster machen? Das ist nämlich eine Schreibweise, die echt praktisch ist für das, was wir jetzt machen. Das hält es übersichtlicher. Notation. Ich möchte manchmal, okay, also wir haben eine nilpotente Gruppe, sowas wie f von L. Dann weiß ich ja, das ist das direkte Produkt der OPs, wobei P die ganzen Primteile sind, die da vorkommen. Und dann interessieren mich manchmal nur manche dieser Primteile. Und dann möchte ich quasi genau dieses Stück rausschneiden aus der Fitting-Gruppe. Und da das eine nilpotente Gruppe ist, ist klar, was ich dann meine. Wenn ich also eine Primzahlenmenge habe, meinetwegen Sigma, und schreibe die hier unten dran, dann ist, weil das eine nilpotente Gruppe ist, klar, dass ich damit meine, na, ich nehme halt nur die OPs, wo P in der Menge Sigma liegt und die anderen lasse ich links liegen. So, das heißt, wenn ich das formal hinschreibe, kommt da sowas raus wie Sigma ist eine Primzahlenmenge und jetzt brauche ich irgendeine Gruppe, ich nenne die mal L, weil das darüber vorkommt gleich. L ist die Untergruppe von G, dann meine ich mit F Pi, nee, so heißt es gleich, F Sigma von L als Produkt derjenigen OQ von L, wobei Q ausgemacht wird. Das heißt, ich wähle hier gewisse Primzahlen aus. Das ist viel einfacher, als wenn ich jedes Mal bei der hilfreichen Gruppe so ein Produkt hinschreiben muss. Das wird sehr schnell nervig. Deswegen diese Notation. Und hier kommt sie auch schon. Pi von L liegt in M oder es existiert eine Primzahl P aus Pi so, dass der Stern von M gleich P von M ist. Für die, die schon ein bisschen lokale Gruppentheorie gemacht oder gesehen haben, dieser Fall, dass ein Stern von irgendwas nur eine P-Gruppe ist, das ist der sogenannte Charakteristik-P-Fall, der immer besonders ist. Manche Menschen freuen sich darüber und sagen, yay, ich habe Methoden genau dafür. Manche sagen, oh Gott, ja, ich keine Ahnung, was ich tun soll. Meine Haltung, wenn ich damit arbeite, ist häufig die, dass das der für mich schwierigere Fall ist, denn ich komme besser klar, wenn ich mehrere Primzahlen habe, die ich gegeneinander ausspielen kann. Aber wir werden sehen, was hier passiert. Gut, also, haben wir das, diesen Sonderfall von Charakteristik-P, oder der Anteil von f von l, der zu den Primzahlen aus pi gehört, liegt in m drin. So, Aussage b, da geht es um die anderen Primzahlen. Es geht also um f pi' von l. Und ich möchte nochmal daran erinnern, was mit diesem Strich gemeint ist. Strich heißt immer alle anderen Primzahlen. 2' heißt alle ungeraden Primzahlen. P' heißt alle von p verschiedenen Primzahlen. Pi' heißt alle, die pi liegen. Das heißt, ich kann hier auch nochmal ergänzen. Auch wenn es da mit drin steckt, aber zu dem Strich muss man ja vielleicht erklären. F Sigma Strich von L sind genau die anderen. Da bilde ich das Produkt über die OR von L, wobei R nicht auf Sigma kommt. So, wie war das? Das Zeug, das zu Pi gehört, liegt in M oder Sonderfall. Und das Zeug, was nicht zu Pi gehört, schneidet M trivial. Philosophisch gesprochen kann man also sagen, dass durch die Infektion die Primteiler, die man in der Fitting-Gruppe von M sieht, auf einmal auch in L was machen in der Fitting-Gruppe. Also dafür so eine Art Sortierung sorgen, der eine Teil der Fitting-Gruppe, der andere Teil der Fitting-Gruppe. Und wir fangen mit ein paar grundsätzlichen Dingen an, die wir jetzt die ganze Zeit brauchen zum Thema Infektion. Infektion passiert ja immer mit einer Untergruppe, die habe ich da oben X genannt. Diese Untergruppe kommt aus der Fitting-Gruppe der infizierenden Gruppe und ihr Normalisator liegt in der infizierten Gruppe. Wir nehmen uns also mal sowas her. Sei X in F von M so, dass damit die Infektion passiert. Das heißt, der Normalisator der Stern von M von X. Und dann überlegen wir mal, was dadurch eigentlich alles nach L reingezogen wird. Da hilft vielleicht ein Bild. Wie stellen wir uns denn das F-Stern von M vor? Erstmal ganz grundsätzlich. F-Stern besteht aus zwei Teilen. Zwei sehr unterschiedlichen Teilen von der Qualität her. Welche sind das? Benni, kann man sprechen?
Fitting-Untergruppe und Länge.
Ja, Fitting-Untergruppe. F von N und Layer E von N. Komponenten, möchte ich jetzt lieber sagen.
Okay.
Sehr schön, das ist ein zentrales Produkt. X liegt in diesem Teil links. Alles, was rechts steht, kommutiert mit allem, was links steht. Das heißt, alles, was rechts steht, kommutiert mit X und liegt in der Stärke von M. Liegt also da drin, liegt also in L. Jetzt haben wir also verstanden, nur durch diese erste Sortierung, dass E von M in L liegt. Infektion zieht die Komponenten der infizierenden Gruppe in die infizierte Gruppe. Und ich lasse mal ein bisschen was, da kommt noch was dazu. Auf jeden Fall habe ich schon mal E von M in L. So, ich möchte noch mehr nach L reinziehen. Was ist denn hier los? F von M ist eine nilpotente Gruppe. Da liegt X drin. Was finden wir denn hier, was auf jeden Fall x normalisiert? Wir wissen nicht, wie x da drin liegt. Vielleicht ist x ganz ordentlich in einem dieser OPs. Vielleicht liegt das x aber auch kreuz und quer, ganz komisch da drin. Das macht nichts. Es gibt eine Untergruppe hier, die auf jeden Fall alles, was darum läuft, invariant lässt. Nämlich welche? Und die ist auch nicht trivial, denn es ist eine nilpotente Gruppe. Oh. Okay, da war eine halbe Meldung und erst als ich das gesagt habe, wurde ich zurückgezogen. Was war die Idee?
Ja, der Gedanke war ja, dass wir die Primzahlen, die eben nicht in X liegen, die müssten denn ja eigentlich, also die OPs davon müssten ja X.
Genau. Die Sache ist nur die, dass es ja sein könnte, dass das X so komisch schräg da drin liegt und alle Primzahlen irgendwie berührt. Und dann ist die Information nicht so wertvoll. Es gibt eine Untergruppe, mit der wir trotzdem arbeiten können. Welche können wir nehmen?
Vielleicht das Zentrum.
Vielleicht das Zentrum. Nilpotente Gruppen haben immer ein nicht triviales Zentrum. Das deckt alle Primzahlen ab. Es ist nämlich immer genau das Zentrum des entsprechenden OPs. Und wo auch immer das X rumliegt, das Zentrum wird das ja wohl zentralisieren, insbesondere normalisieren. Das heißt, wir landen dann nochmal hier drin. Und deswegen habe ich auch das gelassen. So, dann haben wir jetzt schon mal eine potenziell große Untergruppe in L. Jetzt schnappen wir uns eine Primzahl P aus der Menge P und wir betrachten zwei Fälle. Denn wie wir gleich sehen werden, verhalten sich die Fälle, wo es Komponenten gibt und die, wo es keine Komponenten gibt, ein bisschen unterschiedlich. Aber die Idee sind beide Fälle gleich. Sein P aus P. Erster Fall. Da habe ich mir etwas didaktisch Wertvolles überlegt, glaube ich. Deswegen nehme ich nicht den Fall zuerst, den ich sonst nehmen würde, sondern zuerst gibt es keine Komponenten. Und wir gucken, was da passiert. P von n gleich 1. Das heißt, alles, was wir jetzt zum Umspielen haben, passiert in der Fitting-Gruppe. Möglicherweise ist P die einzige Primzahl hier. Das heißt, f von n besteht nur aus op von n. Zusammen mit der Info, dass es keine Komponenten gibt, ist dann f Stern von n gleich op von n. Und das ist der Fall, der hier oben steht. Das heißt, wenn das stimmt, dann stimmt a. Wir wollen a zeigen. Und in dem Fall sind wir fertig. Das heißt, wir betrachten jetzt den anderen Fall. Nämlich den, dass es hier noch eine zweite Primzahl gibt. Und dann fängt es zumindest mir an, Spaß zu machen. Ich finde toll, wenn ich zwei Primzahlen habe und mit denen spielen kann. Die andere Primzahl heißt Q. So, spielen heißt zum Beispiel Teilerfremde Operation oder Thomson P kreuz Kuhlenau oder sowas. Und nochmal, ob wir da was finden. Sei mal P das Zentrum von OP und Q das Zentrum von OQ. Wir haben uns vorhin schon klar gemacht, dass das Zentrum der Fitting-Gruppe interessant ist. Das sieht in L. Und jetzt spalten wir es nochmal auf in den Teil, der zu P gehört und den Teil, der zu Q gehört. Angucken, wie das auf OP, na doch, also ich möchte im Prinzip die Wirkung auf OQ von L angucken. Das heißt, wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, die liegen in L und mich interessiert ein Kommutator, da brauchen wir bestimmt noch ein bisschen Vorüberlegung. Weil der Kommutator, den ich mir eigentlich angucken möchte, ist der hier. Zentralisator in O von L anguckt, wenn man Thomson P-Kreuz Q macht.
Darauf will ich hinaus.
Gut.
Komme ich gleich darauf zurück. Um das folgende Argument zu verstehen, lohnt es sich einmal kurz zu überlegen, was wir über den Zentralisator von Q wissen. Q ist das Zentrum von OQ von M. M ist eine Untergruppe von G. OQ ist charakteristisch. Z ist charakteristisch. Das heißt, dieses Q ist eine charakteristische Untergruppe von M. Insbesondere liegt M im Normalisator von Q. Kann der jetzt noch größer werden? Naja, M war schon eine maximale Untergruppe. Wenn der Normalisator von Q jetzt noch mehr wächst, dann muss es schon die ganze große Gruppe G sein. Und das ist nicht so gut, denn da oben steht G ist einfach und nicht arisch. Wir halten also fest, es ist Q normal in M und M der maximale Untergruppe von G und G ist einfach und nicht arisch. Daher ist der Normalisator von Q einfach M selber, der kann nicht größer werden. Der Zentralisator von Q liegt im Normalisator von Q, liegt also jetzt in M und das ist wichtig. Deswegen habe ich das angesprochen. Der Teil hier vorne liegt nämlich jetzt in M und alles, was in M liegt, normalisiert P. Auf P kann ich das gleiche Argument anwenden wie gerade auf Q. Andererseits liegt dieses Zeug aber ja auch in L, denn wir sind ja in OQ von L. Und P liegt auch in L, das steht da drüben, und normalisiert jeden Normalteiler von L. Und OQ von L ist einer. Das heißt, hier kommen so typische Kommutatorargumente. Man guckt sich das ganze Zeug an, man guckt, wo das liegt und überlegt sich, was liegt wo, was normalisiert deswegen was und wo liegt deswegen das ganze Zeug aus dem Kommutator. Gut, was habe ich gerade gesagt? Das liegt in OQ von L. P normalisiert OQ von L, weil es in L liegt. Also liegt dieser Kommutator in OQ von L. Wo liegen wir noch? Da dieser Zentralisator in M liegt und P ein Normalteiler davon ist, normalisiert diese linke Seite P und deswegen liegt der Kommutator auch in P. Wenn das jetzt zu schnell geht, dann bitte Bescheid sagen, denn das ist genau die Art von Argumentation, die wir jetzt brauchen. Die muss man wirklich einfach so können. Hier, bla, das liegt da, bla, 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 deswegen liegt das da drin. Welchen Teil soll ich nochmal wiederholen oder nochmal anders erklären? Keinen? Ist okay? Gut, wir haben noch sehr viel Zeit, das zu üben. Ha, Q-Gruppe, P-Gruppe, Durchschnitt ist 1. Das heißt, diese beiden Untergruppen kommutieren und jetzt kommt der Auftritt von Thomsons P-Kreuz-Q-Lemma, denn was ist denn das, was da operiert? OQ von L, Q-Kreuz-P. Q-Kreuz-P operiert auf OQ von L, denn Q und P liegen beide in L drin. Das ist ein direktes Produkt, weil es aus dem Zentrum von einer nilpotenten Gruppe kommt, mit verschiedenen Primzahlen. Dieses direkte Produkt P kreuz Q wirkt auf OQ von L und wir haben jetzt genau den Kommutator ausgerechnet, den man für Thomson P kreuz Q braucht. P kreuz Q operiert auf OQ von L und Thomson P kreuz Q. Ich schreibe das jetzt einfach so hin. In meiner Vorlesung in Theorie 1 steht das und in Büchern findet man es natürlich auch, entweder so oder als Thomsons L-Cross-B-Lemma. Nein, das liefert, dass wenn dieser Kommutator 1 ist, dass dann der Kommutator von P mit der Gruppe, auf der operiert wird, 1 ist. Das heißt, Q von L, P ist auch 1. Und jetzt schauen wir nochmal, was wir wissen, der Normalisator von P ist M, aus dem gleichen Grund, aus dem der Normalisator von Q vorhin M war. Der Zentralisator von P liegt also in M drin und OQ von L liegt in diesem Zentralisator. Das heißt, wir haben jetzt OQ von L reingezogen nach M und Q war einfach nur eine Primzahl aus Pi. Das heißt, wir können das für alle machen. In dem Moment, wo man 2 hat, wir hätten hier ja auch OP von L benutzen können,
In dem Moment, wo man zwei Primzahlen hat, kann man dieses Spiel spielen und man kriegt alle Primzahlen aus Pi nacheinander reingezogen. All diese OQs oder OPs von L landen jetzt in N. Das wollten wir zeigen. Wir wollten ja zeigen, falls da genug los ist, dann liegt FP von L in M. Und wir haben jetzt für eine Primzahl aus Pi gezeigt, dass das entsprechende O drin landet. Das heißt, man kriegt alle Primzahlen auf diese Art und Weise. Dieses Spiel funktionierte, weil wir zwei verschiedene Primzahlen hatten. Man sieht jetzt also, dass man so nicht argumentieren kann, in diesem Fall, wenn Pi nur aus P besteht. Jetzt kann man hoffen, dass im zweiten Fall, wo E von M nicht 1 ist, die Komponenten irgendwie eine Rolle spielen und dann ein Ersatz sind dafür, dass wir vielleicht nicht genug Primzahlen haben. Denn genau dieses Spiel spielen wir, wenn es Komponenten gibt, auch, wenn genug Primzahlen da sind. Nur wenn nicht genug Primzahlen da sind, dann kann ich. Das ist jetzt der Fall E von M ist ungleich 1. Dann ist F' von M schon mal keine P-Gruppe. Das heißt, wir können uns nicht zurückziehen auf, naja, dann gilt ja dieser Spezialfall. Nein, wir müssen das zeigen, was vorne steht in der Aussage A. Okay? Gut, dann gucken wir doch mal, ob nicht so was Ähnliches funktioniert. Wir nehmen uns wieder ein P her. Achso, wenn es da keine Primzahlen gibt, dann ist nichts zu zeigen. Wenn Pi die leere Menge ist, kann ja sein, kann es nicht zu zeigen. Das heißt, wir betrachten nur den Fall, wo da irgendwas ist. Dann nennen wir so eine Primzahl wieder P und wir nennen das Zentrum von OP wieder groß P. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Egal. Aber wenn das die leere Menge ist, dann ist dieses Produkt das leere Produkt und das ist die triviale Menge. Also nichts
zu tun. Wieso haben wir da nichts zu tun?
Wenn Phi die leere Menge ist, dann ist Fp von L 1. Und das liegt immer in M. Wir sind bei A.
Wir sind noch bei A.
Wir sind immer noch bei A.
Okay.
Das ist der zweite Teil von A. Wir sind noch ganz fertig.
Gut.
Ja, danke für Ihre Fragen. Das heißt, wir gucken jetzt den anderen Fall an, sein, also wieder P aus P und groß P aus Zentrum von P von L. Und wir wollen wieder damit irgendwie rumbasteln. Naja, das liegt immer noch in L, wegen der Überlegung ganz am Anfang. Der Normalisator von P ist immer noch M, aus dem gleichen Grund, aus dem es auch vorhin war. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Und wir gucken uns wieder einen Kommutator an. Nur damit wir das nicht vergessen, Erinnerung, Frage von Glühbirne, kann ich das? Gut, ich übe das nochmal. Sieht nicht aus, als hätte er den Totenkopf aus. Egal, das ist alles schön. Erinnerung, der Normalisator von P ist M und P liegt in L. Gleiche Idee. Zentralisator in P von L, diesmal von P, kommutiert mit E von M. Wo liegt das? Einerseits zentralisieren wir P, liegen also im Normalisator von P und deswegen in M. Das heißt, wir normalisieren E von M, deswegen liegen wir insgesamt in E von M. Aber E von M liegt ja auch in L, wegen Infektion. Wir normalisieren also auch OP von L. Wir liegen also darin. Und damit landen wir jetzt im Zentrum von E von M. Da können wir noch ein bisschen mehr überlegen. Also dafür brauchen wir nicht nur, dass man in diesem Schnitt landet, sondern auch, dass E von M in L drin liegt. Denn daraus folgt dann, dass dieser Durchschnitt normal ist in E von M. Und E von M ist ein Produkt von Komponenten und da gibt es nicht so wahnsinnig viele Normalteiler, schon gar keine nilpotente Normalteiler. Nilpotente Normalteiler von E von M müssen im Zentrum von E von M liegen. Das heißt, hier an der Stelle benutze ich mehr als nur diesen Schnitt. Ich benutze auch noch die Info, dass dieser Schnitt normal ist in E von M und nilpotent. Dann lande ich im Zentrum von E von M. Gut, dass wir uns in Gruppentheorie 1 damit auseinandergesetzt haben, was für eine Struktur ein Stern von einer Gruppe hat. Das ist genau die Art von Wissen, die wir brauchen. Wir müssen verstehen, wie das da zusammen liegt, was zentralisiert und so weiter. Gut, wir merken uns, dass wir im Zentrum landen. Das heißt nämlich, dass wenn wir jetzt nochmal mit E von M kommutieren, dann mache ich keinen Zwischenschritt. Dieser erste Kommutator ist im Zentrum von E von M. Wenn ich jetzt E von M kommutiere mit etwas aus dem Zentrum davon, dann kommt 1 raus. Denn das ist ja gerade der Witz beim Zentrum, dass man mit allem vertauschbar ist. Und wenn ich einen Kommutator bilde, wo die eine Seite mit der anderen Seite kommutiert, dann ist der Kommutator 1. Diesen Kommutator muss ich ja so lesen, dass da nochmal so klar ist. Okay, das liegt im Zentrum von E von M, das liegt in E von M, also kommutieren diese beiden Sachen, also ist dieser Dreierkommutator 1. Wenn ich hier vorne die Reihenfolge ändere, dann interessiert das den Kommutator gar nicht, denn der Kommutator von zwei Gruppen ist das gleiche wie der Kommutator in die andere Richtung. Und das riecht nach den drei Untergruppen. Aha, schön. Den man dann hinschreiben kann, dann auch 1. So. Und den schreibe ich jetzt mal direkt schön hin. Wie sieht denn der aus? Vorne kommt E von M, dann kommt nochmal E von M und dann kommt dieses Zeug. Was ist der Kommutator von E von M mit sich selber?
E von M?
Genau, das ist eine perfekte Untergruppe. Komponenten sind perfekt, das Produkt von Komponenten ist perfekt. Das heißt, dieser Dreierkommutator sieht in Wirklichkeit so aus. Und der ist 1. Da schreibe ich jetzt nur hin, E von M ist perfekt. Das heißt also, dass dieser Zentralisator mit E von M kommutiert. Und jetzt kann ich mir sowas hinschreiben wie E von M, zentrales Produkt mit P. Das ist möglicherweise kein direktes Produkt, weil es sein könnte, dass P oder eine Untergruppe davon, die nicht trivial ist, im Zentrum von E von M liegt. Sowas kann ja passieren. Aber ich habe eine Wirkung davon auf OP von L. Das ist jetzt wieder eine Operation. Es ist nicht so wie im Thomson'schen P-Kreuz-Kuhlemmer, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Man hat hier so ein zentrales Produkt. Einer der Teile ist eine P-Gruppe, man wirkt auf einer P-Gruppe und dann hat man, genau wie bei Thomson'schen P-Kreuz-Kuh, Wenn dann dieser Zentralisator das Ding zentralisiert, dann zentralisiert die ganze Gruppe das. Das ist eine Verallgemeinerung von Thomsons Dekolskulema, die man zum Beispiel im Buch von Aschbacher finden kann. Aschbacher Finite Groups oder Finite Group Theory gerne mich besuchen kommen und bei mir gucken, da gibt es diese Verallgemeinerung. Mit dieser Verallgemeinerung folgt dann, dass E von M und OP von L kommutieren. Ich glaube, mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen. Das heißt, OP von L liegt dann im Zentralisator in G von E von M. Na, wo liegt der? Na, das Argument haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Bei jedem Normalteiler von M ist es so, dass M sofort der Normalisator ist. Denn G ist ja einfach und nicht abelisch. Und M ist maximal. Das heißt, dieser Zentralisator liegt im Normalisator von E von M und das ist M. Damit liegt OP von L in M. Und wieder können wir das für jede Primzahl in Pi machen. Wir haben überhaupt keine Eigenschaften der Primzahl benutzt, außer dass sie da ist. Und wenn ich das für alle Primzahlen aus Pi gemacht habe, dann habe ich insgesamt Fpi von L nach M reingezogen. Und das war das, was wir wollten. Wir sehen also, dass da zweimal eine sehr ähnliche Idee benutzt wurde. Einmal haben wir zwei Primzahlen benutzt und die miteinander ausgespielt. Und einmal haben wir eine Primzahl benutzt und Komponenten. Und in beiden Fällen hat eine ähnliche Idee dazu geführt, dass wir diese OPs von L nach M reinziehen konnten. Das war A. Und jetzt kommt B. Muss ich wischen, das heißt, wir werden leider gleich nicht mehr sehen, aber dann merken wir uns einfach, dass das zu viel Teiler von dem Zeug zu viel schneidet. Ich werde bei dieser Art von Detaildichte beim Hinschreiben bleiben. Ich werde beliebig viel noch dazu erzählen, je nachdem, wie viele Fragezeichen ich in Ihren Gesichtern sehe. Es ist überhaupt kein Problem zu sagen, dass ich mehr hinschreiben soll. Das mache ich gerne. Wenn an irgendeiner Stelle das zu schnell geht und Sie denken, das verstehe ich später nicht mehr, da brauche ich jetzt wirklich nochmal, dass die Begründung auch dasteht, dann schreibe ich das hin. Dann bitte sofort beschweren. Dann wirklich in dem Moment sagen, das will ich hinschreiben. B. Na, geben wir dem Kind erstmal einen Namen. Sei F. Ups. F. P'. Die Gruppe, von der wir zeigen wollen, dass sie trivial ist. Wo liegt das? Na, das liegt in M, das steht da. Das heißt, F wirkt per Konjugation auf allen Normalteilern von M, insbesondere auf der Viertelgruppe F von M. Und jetzt haben wir da eine schöne Situation. F von M ist nämlich eine Pi-Gruppe. Das, was hier steht, ist offensichtlich eine Pi-Strich-Gruppe. Und das heißt, dass wir zumindest von den Ordnungen her schon mal was haben, was wie teilerfremde Operation aussieht. Warum ist es auch teilerfremde Operation? Na, weil die Gruppe, auf der wir operieren, nilpotent ist und insbesondere auflösbar. So. Jetzt möchte ich teilerfremdes Operationszeug benutzen. Und zwar hatten wir da so ein Lemma in Gruppentheorie 1. Was haben wir? Bei teilerfremder Operation hatten wir ja zuerst so Sachen wie, na, die Gruppe teilt sich auf, in, die Gruppe, auf der operiert wird, teilt sich auf in Zentralisator und Kommutator. Der einfache Kommutator und der Doppelte sind gleich, solche Sachen. Und dann hatten wir Kriterien wie, wenn man da irgendwas Besonderes zentralisiert, dann zentralisiert man die ganze Gruppe. Und ein Resultat dieser Art möchte ich jetzt gerne verwenden. Das hatten wir in der Gruppentheorie 1, glaube ich, als Wirkung auf einer nilpotenten Gruppe, bei der wir eine Zentralisator-abgeschlossene Untergruppe zentralisiert haben. So erinnere ich mich daran. Das möchte ich gerne zitieren. Und das, was ich gleich hinschreibe, deutet darauf hin, dass wir sowas tun wollen. Deswegen sage ich das. Wir wollen also jetzt hinaus auf eine Untergruppe von F von M, die ihren eigenen Zentralisator enthält und von der wir zeigen können, dass sie von F zentralisiert wird. Das ist das Ziel. Ziel ist eine Untergruppe N von F von M, die ihren Zentralisator enthält. Und dann sehen wir, warum das gut ist, aber das ist erstmal das Ziel. Okay, dann basteln wir uns jetzt so eine Untergruppe. Diese Untergruppe N soll sein der Normalisator in F-Sternen von M von X. Was war nochmal X? X haben wir uns ganz zu Beginn hergenommen als Untergruppe, die zeigt, wie die Infektion funktioniert. Das war eine Untergruppe von F von M, der Normalisator in L liegt. Ja, insbesondere liegt jetzt dieses Zeug in L, wegen Infektion. Und daher können wir uns ja den Kommutator von F und N einfach mal angucken. In Fp' von L, das ist eine charakteristische Untergruppe von L, und N liegt in L, normalisiert also jeden Normalteiler von L. Das heißt, N normalisiert diese Gruppe hier, Fp' von L. Wir landen also vielleicht nicht wieder in F. Müsste ich drüber nachdenken. Ah, doch, wir landen sogar in F. Oh, noch besser. Warum landen wir in F? Entschuldigung, da muss ich gleich wahrscheinlich doch noch was hinschreiben. N liegt ja nicht nur in L, es liegt ja auch in M. Das steht hier. Und wenn man in M liegt, dann normalisiert man M. Das heißt, wenn man in M und in L liegt, dann normalisiert man F. Okay? Deswegen liegt dieser Kommutator in F. Ich schreibe gleich was hin, versprochen. Aber erst möchte ich noch über die andere Seite reden. Jetzt habe ich den Kommutator von N aus angeguckt. Jetzt gucke ich ihn von F aus an. Was möchte ich denn eigentlich? Naja, F liegt in M. Normalisiert also F Stern von M, und ich glaube, mir reicht, dass es in F Stern von M liegt für den Moment. So, da F in M ist, N in L bestimmt von M und F ein Normalteiler von L geschnitten M ist. Denn alles, was in L geschnitten M liegt, normalisiert M und normalisiert jeden Normalteiler von L. Und das, was hier links steht, ist ein Normalteil von L. Jetzt arbeite ich mich weiterhin dahin. Wir haben jetzt schon mal eingegrenzt, wo der Kommutator liegt. Und jetzt überlegen wir uns zusammen, warum dieser Durchschnitt 1 ist. Ah, das ist ein bisschen tricky. Dafür muss ich mir ein Element aus F Stern von M wirklich mal hinschreiben. Da steht es noch irgendwo, oder? Nee, leider nicht. Wir hatten ja vorhin noch diese Skizze, F Stern von M ist E von M mal F von M. Jedes Element aus F Stern von M kann ich also schreiben als einen Anteil, der aus der Fittinggruppe kommt und einen Anteil, der aus den Komponenten kommt. Und das machen wir jetzt einmal und überlegen uns separat für diese Teile, was wir darüber sagen können. Sei mal A aus F geschnitten F Stern von M. A gleich A1 mal A2. Wobei A1 aus, wie habe ich das gemacht? A1 kommt aus der Fittinggruppe. Und A2 kommt aus E von M. Wissen wir denn jetzt alles? A1 kommt hierher, das ist eine Pi-Gruppe, nach Definition von Pi. Das heißt, die Ordnung von A1 ist ein Teiler von oder die Primzahlen, die in der Ordnung von A1 vorkommen, sind Primzahlen aus Pi. Und dann haben wir noch diesen Teil hier, der von den Komponenten herrührt. Insgesamt muss jetzt aber bei der Ordnung, also jedenfalls wenn dieser Teil nicht trivial ist, dann muss in der Ordnung von A eine Primzahl vorkommen aus Pi. Die kommt aus diesem Beitrag hier. Geht das? Naja, A liegt ja gleichzeitig auch in F. Und F ist eine Pi-Strich-Gruppe. Das heißt, in der Ordnung von A können keine Primzahlen vorkommen, die aus Pi stammen. Und durch diese Aufteilung sieht man, dass dann deshalb der Beitrag hier 1 sein muss. Das heißt, das A2 kann in Wirklichkeit nur aus E von M kommen. Und auch nicht aus dem Zentrum. Es darf keine Primzahlen aufschnappen, die aus Pi kommen. Da A gleichzeitig ein Pi-Strich-Element ist, und damit meine ich, dass die Ordnung von A nur Primzahlen aus Pi-Strich enthält, muss A1, es muss nicht unbedingt 1, doch, A1 1 sein. Das heißt, A kommt in Wirklichkeit aus E von S. Das heißt auch, dass all diese Kommutatoren in E von N landen. Was weiß ich noch? Jetzt liegt also F geschnitten F Stern von N in E von M. Dann ist es aber sofort ein Normalteil davon. Warum? Na, weil dieses ganze Zeug hier doch in L liegt und da normal ist und weil E von M auch in L liegt. Weiter ist F geschnitten F Stern von M. Jetzt ist also, nee, ich muss das auch für dich anschauen. Also nochmal, ich möchte das, was ich gerade gesagt habe, irgendwie sinnvoll als Erklärung anschauen. Liegt in L, das heißt, wir sind insgesamt in M geschnitten L unterwegs und diese Gruppe hier ist normal in M geschnitten L. Das heißt, wenn die irgendwo drin liegt, ist sie darin auch normal. Also wenn sie in etwas liegt, was in M von L liegt, ist sie darin normal. Das ist für den Moment aber egal. Ich möchte das F geschnitten F Stern von M, das möchte ich verstehen. Und jetzt betrachten wir wieder den Fall wie vorhin. Wir haben da jetzt ein Produkt von Komponenten und einen Normalteil davon. Und dieser Normalteil, der ist Nilpotent. Denn F war doch ursprünglich mal so ein Durchschnitt von irgendwas mit so ein bisschen Fitting-Gruppe. Das ist Nilpotent. Die nilpotenten Normalteile von einem Produkt von Komponenten müssen im Zentrum liegen. Denn die Komponenten selbst sind ja noch nicht mal auflösbar, geschweige denn Nilpotente. So folgt sogar F geschnitten F Stern von M liegt im Zentrum von E von M. Und das ist aber das Gleiche, oder na, das Zentrum von E von M liegt in der Fitting-Gruppe von M, also im Zentrum von F von M gleichzeitig. Oder anders gesagt, das ist jetzt ein abelscher Normalteiler von M, der liegt in der Fitting-Gruppe. Das heißt, dass das hier steht, ist eine Pi-Gruppe. Aber das Ganze kommt aus F und F ist eine Pi-Strich-Gruppe. Das heißt, dadurch, dass wir das hier reingedrückt haben, in diese kleine Pi-Gruppe, haben wir jetzt diese Gruppe gezwungen, trivial zu sein. Und damit ist dann auch der Kommutator trivial, mit dem wir angefangen haben. Aber M ist eine Pi-Gruppe. Das ist eine Pi-Gruppe. mühsam, aber wir haben jetzt insgesamt herausgefunden, dass der Kommutator von N in dieser Gruppe liegt, der geschnittene Entscheidung von der wir gerade gezeigt haben, dass sich die Liga ist. Damit haben wir von unserer Liste, die da oben steht, was wir zeigen wollten, den letzten Teil abgehakt. Das war auch der schwierigste. N liegt in F von M. Das haben wir noch nicht. Es liegt momentan nur in F' von M. Möchte ich vielleicht. Ach so, ja, das ist eine Verallgemeinerung des Arguments für teilerfremde Operationen. Aber ich glaube, ich kann das. Ich glaube, ich kann das reparieren. Ich glaube, ich kann. Also, wir betrachten mal den Zentralisator in F von M von N. Wo liegt der? Naja, N war der Normalisator von X. Wenn ich N zentralisiere, dann zentralisiere ich auch X, denn X kommt ja aus F von M, liegt also in seinem eigenen Normalisator natürlich in F von M und deswegen auch in F' von M. Das heißt, das hier zentralisiert X und dieser Zentralisator liegt im Normalisator und der liegt in N. Und der liegt sogar nicht nur in N, sondern in N geschnitten F von M. Das heißt, ich kann jetzt all diese Argumente benutzen, erstmal nur für den Teil von N, den ich in F von M sehe. Der enthält seinen Zentralisator, hat mit F trivialen Kommutator und dann habe ich teilerfremde Operationen und sehe, dass F das zentralisiert. Ich schreibe jetzt folgt per teilerfremde Operationen, dass dieser Teil, den wir da sehen, der aus F von M kommt, von N, dass der zentralisiert wird von F. Nee, ist ja Quatsch. Das wusste ich auch schon. Ich möchte, dass F von M. Das ist das, was ich da jetzt sehe. Ich betrachte die teilerfremde Operation von F auf F von M und benutze den Schnitt von N mit F von M für dieses Argument aus dem Lemma. Also nochmal, N, es ist halt einfacher, erstmal diese Gruppe anzugucken. Aber dieses Argument aus der Vorlesung, aus Teil 1, was ich benutze, ist eins, was sich auf eine Untergruppe bezieht von F von M. Das heißt, da muss ich den Schnitt betrachten von N mit F von M. Dann klappt das ja alles. Und die Gruppe, die dann zentralisiert wird, ist nicht ganz F Stern von M, sondern erstmal nur F von M. Das macht aber nichts, denn E von M wird sowieso zentralisiert. E von M liegt aber auch in L und in M normalisiert also F, also liegen wir im Durchschnitt, das ist aber nilpotent. Und dann liegen wir in einem Normalteiler von E von M, der nilpotent ist, also im Zentrum. Und dann genau wie vorhin, bla bla bla, drei Untergruppenlemma sind wir fertig. Das schreibe ich jetzt nicht nochmal alles hin, weil es egal ist. Die ganze Fittinggruppe, die ganz verallgemeinerte Fittinggruppe von N zentralisiert. Und wir reden gleich darüber, warum ich das möchte. Aber erstmal gucken wir, warum wir das jetzt sehen. Um den nilpotenten Teil haben wir uns gekümmert mit teilerfremde Operationen. F wirkt teilerfremd auf F von M. Dann haben wir diesen Trick gemacht mit den N und mit diesem Lemma für teilerfremde Operationen mit einer Zentralisator abgeschlossenen Untergruppe. Dann kriegen wir F zentralisiert F von M. Noch einfacher mit den drei Untergruppenlemma kriegen wir F zentralisiert E von M. Das heißt, F zentralisiert beide Bestandteile. Damit zentralisiert F dann F Stern von M und liegt in M. Aber F Stern enthält seinen Zentralisator. Jetzt ist also F enthalten den Zentralisator in M von F Stern von M. Und wir wissen schon immer, dass dieser Zentralisator nichts anderes ist als das Zentrum von F von M. Denn das ist ja das Besondere an der verallgemeinten Fettinggruppe. Die enthält den Zentralisator. Ja, aber das ist doch jetzt ganz schlecht. F ist eine Pi-Gruppe, liegt hier drin, das ist eine Pi-Gruppe, also muss F gleich 1 sein. Und das ist das, was wir ursprünglich mal zeigen wollten. Nehmen wir uns doch mal kurz 2 Minuten und starren auf die Argumente, die wir jetzt benutzt haben, im Beweis von diesem Lemma. Vielteilerfremde Operationen. Häufig war es teilerfremde Operationen im Sinne von P kreuz Q auf irgendwas. Manchmal war es aber auch teilerfremde Operationen auf einer nilpotenten Gruppe. Und dann haben wir die Nilpotenz ausgenutzt. Ferner haben wir benutzt, dass wir Normalteiler von E von irgendwas gut kennen. Und wir haben so Kommutatortricks benutzt, inklusive 3 Untergruppenlemma. Das waren die Zutaten. Die merken wir uns, weil die nämlich jetzt immer mal wieder auftauchen. So oder so ähnlich. Und je öfter wir das machen, desto weniger müssen wir nachdenken, weil wir das dann schon ein paar Mal gesehen haben.
Hui! Das, auf meinem Zettel ist das nur so ein kleines bisschen, aber wenn man es wirklich ausführlich bespricht, ist es halt doch viel.
Bender macht das, glaube ich, gar nicht in dieser Arbeit, sondern er schreibt da was hin und sagt dann, ja, ist klar, weiß man aus der und der Arbeit, denn er hat vorher in einer Arbeit über Abelsche 2-Sylow-Untergruppen auch schon mit dieser Infektionsmethode gearbeitet und hat da ein bisschen mehr zur Theorie gemacht. Als nächstes kommt ein Satz. Gleiche Voraussetzung. Und wieder haben wir eine Untergruppe 11 und wir haben Infektion. Gibt es eine Frage?
Ja, die Frage, ihr verallgemeinerte Fitting-Untergruppe enthält ihren eigenen Zentralisator und dann spaltet das Zentrum der Fitting-Untergruppe hin?
Ja, weil es dasselbe ist wie das Zentrum von der.
Genau, das ist die Frage, die sich dann daraus ergeben hat.
Ah, okay. Also man kann diesen Satz, den ich ja zitiere, unterschiedlich formulieren. Man kann sagen, F Stern von M enthält seinen Zentralisator. Man kann aber auch sagen, der Zentralisator in M von F Stern von M ist das gleiche wie das Zentrum von F. Denn wenn der Zentralisator da drin liegt, dann liegt er ja nicht nur in der Gruppe, sondern im Zentrum dieser Gruppe, weil er mit allem kommutiert. Und das Zentrum dieser Gruppe ist ein abelscher Normalteiler, muss also in der Fitting-Gruppe landen und kann, wenn überhaupt die Komponenten eine Rolle spielen, auch nur im Zentrum von Komponenten liegen. Nicht irgendwie interessant. Danke für die Frage. Noch mehr, bevor ich weiterquote? Okay. Diese Fragen sind wichtig. Das sind genau diese kleinen Details, die einen sonst zwischendurch dann stoppen. Und wenn man das dann einmal hat, dann gehen die Argumente flüssiger durch den Kopf. Gut, wir haben Infektion in eine Richtung. Und wir erinnern uns vielleicht noch, bei P hoch Alpha gleich Beta, da haben wir langwierig in vielen kleinen Schritten gezeigt, wenn man Infektionen in beide Richtungen hat, dann sind die Untergruppen gleich. Das zeigen wir jetzt auch wieder. Wir zeigen auch, dass für die Gleichheit schon ausreicht, dass F Stern von diesen beiden Gruppen eine P-Gruppe ist für die gleiche Primzahl P. Dann reicht Infektion sogar in einem. Aber ansonsten, wenn man sie beide Richtungen hat, dann sind die beiden Gruppen gleich. Und später sehen wir noch, wenn die Untergruppen konjugiert sind, dann reicht sogar auch wieder Infektion in eine Richtung. Infektion ist hier an der Stelle wirklich stark. Wenn man Infektion hat, dann sind in vielen Fällen die beiden Untergruppen schon gleich. Als F-Stern arbeitet, dann kommt immer irgendwann so ein Hauptsatz nach dem Motto, wenn man Infektionen in beide Richtungen hat, dann sind die beiden Gruppen gleich oder die verallgemeinerten Fitting-Gruppen sind P-Gruppen für die gleiche Primzahl P. Häufig ist es also so, dass dieser Sonderfall da oben übrig bleibt als ein Fall, bei dem man eben nicht schlussfolgern kann, dass die beiden gleich sind. Und das kann ziemliche Kopf- und Bauchschmerzen machen. Hier sind wir in der schönen Situation, dass wir da trotzdem die Gleichheit der Gruppen kriegen. Gut. Reden wir erstmal kurz über die Strategie. Wir beginnen mit dem Fall, dass F Stern von M keine P-Gruppe ist. Wir sind dann also nicht in dem Fall hier oben. Wir gucken uns Infektionen in die andere Richtung an und dann fangen wir so an zu argumentieren wie vorhin. Komponenten liegen in der infizierten Gruppe, das Zentrum der fitting Gruppe liegt in der infizierten Gruppe, das haben wir dann also in zwei Richtungen. Und wir können dann das Lemma, was wir gerade bewiesen haben, in zwei Richtungen benutzen. Einmal von N nach L geschaut und einmal von L nach L geschaut. Und auf die Art und Weise kriegen wir dann schon sehr viele Informationen. Und wieder gibt es eine Fallunterscheidung, je nachdem, ob Komponenten darin laufen oder nicht. Dann sind wir aber noch nicht fertig. So ein paar Tricks kommen wieder, die wir gerade so ähnlich schon gesehen haben. Aber dann gibt es ja auch noch den Fall, dass F Stern von M eben doch eine P-Gruppe ist. Falls F Stern von L keine ist, dann kann man die ganze Argumentation von vorher im Prinzip nochmal machen, aus der anderen Perspektive. Das heißt, es bleibt nur der Fall übrig, dass jetzt beide F Sterns P-Gruppen sind, für die gleiche Primzahl P. Dann muss man kreativ werden, denn dann hilft das Lemma von vorher nicht mehr. Alles, was man mit Primzahlen hin und her schieben da machen konnte, geht nicht mehr, weil nicht genug Primzahlen da sind. Dafür geht aber dann was anderes. Man macht sich die Struktur wieder zunutze, diese D-Gruppenstruktur in den Untergruppen und benutzt den ZJ-Satz von Glaubermann. Also ein wirkliches Brett. So, ich sage dann auch, aus welcher Arbeit der kommt und ich gebe nicht den ganzen Satz an und nicht die ganzen technischen Voraussetzungen, sondern sage einfach nur, man kann den dann hier benutzen und mit den Konsequenzen können wir dann arbeiten. Das wird der Plan sein. Das machen wir nach einer Pause. Ruhen wir uns jetzt erstmal aus. Kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher.